Auch ich möchte alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn und bitte wirklich darum, lasst uns offen sein. Einfach geöffnet vor dem Herrn. Sein Wort aufzunehmen und seinen Geist an uns wirken zu lassen. Nicht erst am Ende der Versammlung, sondern während der gesamten Zeit. Alle lassen uns herzlichst grüßen. Wir sind ja mit vielen, vielen in aller Welt innigst verbunden durch Wort und Geist in der göttlichen Liebe. Es ist keine Organisation, aber ein lebendiger Organismus, der immer inniger zusammenwächst, wie wir es ja auch einige Male schon sagten. Politiker haben es auch geäußert. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Und die Glieder des Leibes Jesu Christi gehören zusammen. Und sie wachsen zusammen, das glauben wir. Und wer so nicht empfindet, der bitte Gott, dass er durch den Geist in den Leib des Herrn hineingetauft wird, um so zusammenwachsen zu können und ein Teil, ein Glied am Leibe des Herrn zu sein. Bruder Matthias hat schon ganz wunderbare Gedanken geäußert. Wenn ich auf den Vortragsreisen bin, dann ist ja ein gewisser Aufbau notwendig, um zu zeigen, was Gott getan hat und auch den Beweis zu führen, was er jetzt tut. Und das Herrliche war am Anfang das, dass unsere Brüder im Urchristentum das göttliche Heilsgeschehen auf eine biblische, im prophetischen Wort bereits vorausgesagte Grundlage stellten und sagen konnten, hier erfüllt sich, was im Propheten Jesaja geschrieben stand, hier erfüllt sich, was im Propheten Malachi geschrieben steht. So haben sie den Anfang der göttlichen Heilsgeschichte mit der Menschheit auf das prophetische Wort gestellt. Vielleicht nur noch einen Gedanken, der auch Erwähnung fand, was die Zahl 7 betrifft. Da möchte ich aus Offenbarung 5 lesen. Offenbarung 5 von Vers 6. Denn Gott kann tatsächlich durch gewisse Dinge symbolisch etwas darstellen. Offenbarung, Kapitel 5, von Vers 6. Da sah ich in der Mitte zwischen dem Thron und den vier Lebewesen einerseits und den Ältesten andererseits ein Lamm stehen, als wäre es geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die auf die ganze Erde ausgesandt sind. Nun wissen wir aber, dass es nur einen Gott und nur einen Geist Gottes gibt. Aber dieser eine Geist Gottes ist während den 7 Gemeindezeitaltern wirksam. Und so sah Johannes nicht nur einen goldenen Leuchter, er sah 7 goldene Leuchter. Der Leuchter repräsentiert die Gemeinde. Es gibt aber nicht 7 Gemeinden, es gibt eine Gemeinde. Aber diese eine Gemeinde geht durch die 7 Epochen hindurch. Und deshalb auch die 7 Engel als die 7 Sterne in der Hand des auferstandenen und erhöhten Herrn. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 20. Offenbarung 1, Vers 20. Was das Geheimnis der 7 Sterne betrifft, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, so wie die 7 goldenen Leuchter, Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Wir sind Gott so dankbar, dass im Worte nicht nur Fragen auftauchen, sondern auch die Antworten schon gegeben worden sind. Wir brauchen und müssen sie nur zu finden und dann haben wir rechte Wegweisung und Offenbarung durch den Heiligen Geist. Ich glaube, unser geliebter Bruder wollte auch hervorheben, dass jetzt am Ende ja alles ganz neu auf die biblische Grundlage gestellt werden muss. Und wir sind Gott so dankbar, dass er nicht nur seine Propheten früh und spät sandte, sondern auch Propheten mit einem heilsgeschichtlichen Auftrag, denn die Bibel sagt ja, Gott hat in die Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten. So steht's im 1. Korinther im 14. Kapitel Vers 28 und so steht es in Epheser Kapitel 4 Vers 11 und an vielen Stellen, besonders in der Apostelgeschichte, wird uns ja berichtet, dass Propheten und Lehrer in den Gemeinden waren. Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther im 14. Kapitel, Propheten sollen reden, zwei oder drei, und die anderen sollen sich ein Urteil bilden. Das steht in 1. Korinther im 14. Kapitel im 29. Vers. Propheten sollen gleichfalls nur zwei oder drei zu Worte kommen und die anderen sich ein Urteil darüber bilden. Das sind Propheten, die zu dem fünffachen Dienst gehören, die berechtigt sind, das prophetische Wort mit der Gemeinde zu teilen. Wenn es aber um heilsgeschichtliche Dinge geht, dann treffen wieder andere Bibelstellen zu, zum Beispiel Amos Kapitel 3. Dass Gott nichts tut, er offenbart denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. In 1. Korinther 14 haben wir, oder können wir weiterlesen, wenn dann einem, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen und der, dem eine Offenbarung zuteil wird, der soll dann reden. Vielleicht lesen wir Vers 30 in 1. Korinther 14, damit es alle wissen, begreifen und dann auch einordnen können. 1. Korinther 14, Vers 30. Wenn aber einem, der noch da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einzeln als prophetische Redner auftreten, damit alle Belehrung empfangen und ermahnt werden. Und dann steht, dass den Propheten die prophetischen Geister untertan sind. Dieses Wort gehört zu dem fünffachen Dienst innerhalb der Gemeinde. Jetzt lesen wir aus Amos, dem dritten Kapitel, Amos Kapitel 3, Vers 6, 7 und 8. Amos 3, 6, 7 und 8. Wird die Posaune in einer Stadt geblasen, ohne dass die Leute erschrecken? Tritt ein Unglück in einer Stadt ein, ohne dass Gott der Herr es verursacht hat? Nein. Gott, der Herr, tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Der Löwe hat gebrüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, hat geredet. Wer sollte nicht als Prophet reden? Wenn es also darum geht, diesen Teil, den abschließenden Teil, der göttlichen Heilsgeschichte so einzuordnen, dann müssen wir tatsächlich für die Gemeinde und für Israel die entsprechenden Bibelstellen als eine Grundlage nehmen. Wir alle wissen vom Worte her aus Sacharja Kapitel 4 und aus Offenbarung Kapitel 11 von den beiden Zeugen, die auch als bei zwei Ölbäume beschrieben werden, die vor dem Herrn der Erde stehen und 3,5 Jahre das prophetische Wort dem Volke Israel bringen werden. Wir merken also, wenn es um Heilsgeschichte geht, dann sendet Gott nicht Evangelisten von irgendwoher, dann sendet er Propheten, weil es um das prophetische Wort und um den prophetischen Abschnitt in der Heilsgeschichte geht. Warum sollte es uns befremden, wenn Gott inmitten all der Theologen, all der Evangelisten und selbsternannten Lehrer, wenn er da sich das Recht herausnimmt, einen Propheten zu senden, wie er es verheißen hat, um die göttliche Richtung neu anzugeben und zu korrigieren, was fehlgelaufen ist. Und dafür haben wir die Bibelstellen. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und wie eben schon erwähnt, wenn es dann um das Volk Israel geht, dann werden 2 Propheten nach dem Muster eines Mose und Elia auftreten, um das Volk Gottes wieder dem Herrn zuzuführen, zumindest in der ersten Etappe, die 144.000. Der Rest kommt ja später hinzu. Also ist es notwendig, in diesem prophetischen Teil der Heilsgeschichte das Heilsgeschehen auf die prophetische Grundlage zu stellen. Und das bedeutet, auf das prophetische Wort, wie es am Anfang von unseren Brüdern getan wurde. Nicht nur Matthäus, Markus und Lukas haben es getan. Wie oft hat Paulus besonders im Römerbrief und im Galaterbrief Bibelstellen aus dem prophetischen Wort verwendet, um immer wieder neu alles auf die prophetische Grundlage zu stellen. Und Petrus bringt es mit den Worten zum Ausdruck: Umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, das als helles Licht an einem dunklen Ort scheint. Und dann kommt noch der schöne Satz hinzu: Und ihr tut wohl, wenn ihr darauf Acht gebt. Ihr tut wohl, wenn ihr darauf Acht gebt. Die Jünger haben damals darauf Acht gegeben. Sie haben gewusst, so steht's geschrieben und so hat es sich erfüllt. Und damit kam Glaubensgewissheit in ihr Herz hinein. Nicht eine Gewissheit, die sie selber mitgebracht oder hausangefertigt, sondern eine Gewissheit Gottes auf der Grundlage des geschriebenen Wortes. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter ihnen. Und Johannes berichtet es ja: Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. So dürfen wir uns einfach freuen, darüber freuen, dass wir mitten in allen Richtungen die göttliche Richtung angezeigt bekommen haben. Natürlich gibt's auch in unseren Tagen Menschen, die sagen, was in Micha im 2. Kapitel geschrieben steht, nämlich: Lasst das Prophetische predigen. Das wollen sie nicht. Sie möchten Geschichten hören, eine schöne Erklärung mit einigem Drum und Dran, damit die Leute Unterhaltung haben und dann irgendwie berieselt schön nach Hause gehen. Nein, wir kommen vor dem Angesicht Gottes zusammen, nicht um die Zeit zu vertreiben, nicht eine schöne Raumgestaltung vorzunehmen, sondern Gott zu seinem Recht mit uns kommen zu lassen, damit er durch sein Wort mit uns rede und wir geistliche, göttliche Orientierung und Belehrung bekommen, damit wir wissen, was wir glauben und wem wir glauben und wo wir geistlich unseren Stand einzunehmen haben. In Micha, dem 2. Kapitel, steht in Vers 6, lasst das prophetische Predigen. Lasst das prophetische Predigen, predigen sie. Derartige Dinge verkündigt man nicht. Wie oft merken wir es auch in unseren Tagen, wenn gewisse Geheimnisse aus dem Worte durch den prophetischen Dienst geoffenbart wurden, angefangen mit dem Sündenfall bis hin zur Offenbarung. Hört doch mal die Prediger unserer Tage an. Kam nicht damals jemand, einer der Größten, der die Universität in Tucson, ich meine in Tulsa gebaut hat, und sagt, Bruder Brenhem, wenn du so weiter predigst, lass das, höre auf mit all diesen Dingen. Lass das prophetische Predigen, so predigen sie. Aber gerade deshalb sind wir in einem prophetischen Zeitalter, damit das prophetische Wort auf den Leuchter gestellt wird. Alles andere kann man ja überall finden. Gott hat ein Recht, zu Worte zu kommen. Und er kommt durch das prophetische Wort, kommt er zu Wort. Und dann heißt es hier auch später, dass man ihnen predigen soll, wie sie trinken können, welchen Wein sie nehmen sollen und so weiter. Ich lese Vers 11. In dem gleichen Kapitel, Micha 2, Vers 11. Ja, wenn jemand käme, der dem Winde nachliefe und euch Lug und Trug vortrüge, ich will dir von Wein und Würztrank predigen. Das wäre ein Prediger für dieses Volk. Ja, wenn jemand kommt und sagt, mit dem Wein ist das so und so, gibt ein paar Regeln nach moralischen Gesichtspunkten, dann ducken sich alle und sagen, oh, das ist ein ganz frommer Mann. Was der fromme Mann zu Hause tut, sagt er ja den Leuten nicht. Er sagt ja nur, was sie tun sollen. Was er tut, sagt er ja keinem. Das haben wir längst durchschaut. Also, es wiederholt sich alles, was im Worte Gottes geschrieben steht. Wir sind nicht Prediger, um zu sagen, was ihr essen oder trinken sollt, denn das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Liebe und Freude und im Heiligen Geist. Jetzt geht's aber noch weiter, und zwar Micha Kapitel 2 von Vers 12. Sammeln, ja sammeln will ich dich, Jakob, insgesamt zusammenbringen, ja zusammenbringen will ich, was von Israel noch übrig ist. Vereinigen will ich sie wie Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf der Trift, so dass sie eine von Menschen wimmelnde Menge bilden. Gott will sammeln. Gott will zusammenführen. Gott will sein Volk zu einem Herzen und zu einer Seele machen. Und das Schöne ist, er will vorangehen. Und das möchten wir heute in dieser Stunde hervorheben. Er will vorangehen. Er will sammeln. Er will herausrufen. Er will mit uns reden. Er will mit uns sein. Er will vorausgehen. Lesen wir Vers 13. An ihrer Spitze zieht dann, und hier muss ich die Mengeübersetzung nun in der Tat korrigieren, im Grundtext steht hier nicht das Wort Widder, sondern Durchbrecher. Und wer die Luther-Übersetzung hat oder die Brockhaus-Übersetzung und andere, wird dieses Wort Durchbrecher auch in der Übersetzung finden. Hier steht im Grundtext, an ihrer Spitze zieht dann der Durchbrecher. Sie brechen durch, ziehen dann durch das Tor hinaus, ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr selber an ihrer Spitze. Wir beten manchmal oder sprechen von einem Durchbruch. Und das kann nur geschehen, wenn der Durchbrecher uns vorangeht. Nicht ein Durchbruch mit eigener Anstrengung, damit kämen wir nicht weit, sondern ein göttliches, übernatürliches Wirken in uns und durch uns, dass jeder mitgerissen wird. Und ich glaube, so wie mit dem zusammengeführten Volk Israel, so wird der Herr auch mit uns sein. Er wird und muss ja vor uns hergehen. Das Volk Israel speziell, die 144.000, werden dann ja mit dem Lamm auf dem Berge Zion gezeigt. Sie sind nicht ohne ihn, sie sind mit ihm und er ist mit ihnen. Es gibt Verheißungen im Worte Gottes, die uns für diese Tage gegeben worden sind. Natürlich gibt es auch Verheißungen, die für alle Zeit gelten, zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19. Da ist das bekannte Wort als letzter Vers im Matthäus-Evangelium geschrieben, Matthäus 28, Vers 20. Und lehret sie alles halten, was ich euch geboten oder aufgetragen habe. Und wisset wohl und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Nicht nur die Verheißung, mit uns und bei uns zu sein, sondern auch in uns Wohnung zu nehmen. Dann ist er die göttliche Kraft in uns, die wir benötigen, um mit ihm vorwärts gehen zu können. Wir lesen im Johannesevangelium im 17. Kapitel, Johannes Kapitel 17, Vers 23. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zur vollkommenen Einheit gelangen.
Amen.
Ich werde bei euch sein, alle Tage. Und dann ich in ihnen. Er wollte Wohnung in uns nehmen durch den Heiligen Geist.
Amen.
Er sagte, wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen sein werde, dann werde ich den Tröster zu euch senden. Er wird in euch sein und euch über alles belehren. Das ist die göttliche Einheit. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zur vollkommenen Einheit gelangen. Zurück zu diesem Wort aus Micha Kapitel 2. So wie das Volk Israel aus allen Völkern, Sprachen und Nationen gesammelt wird und zurückkommt in das Land der Verheißung, so wird die Braut des Lammes aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Glaubensrichtungen und Denominationen gesammelt und nimmt ihren Stand auf dem verheißenen Worte Gottes für unsere Tage ein. Wir haben so viel begriffen, dass alle Dinge, die Gott tut, die tut er doch nicht nach Mutmaßung, doch nicht wie du und ich es wollen. Die tut er gemäß seinem Wort. Gott ist an sein Wort gebunden. Und deshalb auch dieser Hinweis, er tut nichts. Er offenbart denn sein Geheimnis, sein Vorhaben, seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten. Hier bei der Sammlung des Volkes Israel ist nicht nur eine Zusammenführung, sondern der Herr selber geht dann vor diesen Gesammelten im Land der Verheißungen dann Lebenden an ihrer Spitze. Er geht vor ihnen her als der Durchbrecher. Was können wir ohne ihn tun? Sagt es doch selber. Wir könnten einen riesen Anlauf nehmen. Und dann? Was dann? Aber wenn er vor uns hergeht, wenn er die Sache in die Hand nimmt, wenn er uns sagen kann, verhaltet ihr euch nur ruhig. Ich werde für euch streiten. Ich werde vor euch einhergehen. Dann haben wir die Gewissheit, dass die Sache klappt. Wenn ein Mensch es tun müsste, wie eben schon gesagt, wir könnten einen gewaltigen Anlauf nehmen. Wir wüssten ja gar nicht, was wir durchbrechen sollen. Auch da würden wir mutmaßen. Aber Gott weiß alle Dinge. Er kennt die Hindernisse. Er weiß, was durchbrochen, was beseitigt, was aufgeräumt werden muss. Auch in unserem Leben, er weiß es. Er weiß die Punkte, die wir nicht überwinden können. Und dann will er es sein, der den Sieg in uns zur Vollendung bringen kann. Der Glaube ist schon der Sieg. Wenn dann aber der Sieger von Golgatha diesen Glauben, der ja schon der Sieg ist, zu einer göttlichen Realität macht und uns diesen Durchbruch aus Gnaden schenkt, dann ist es nicht mehr dein und mein Versuch, sondern das Werk Gottes durch den Heiligen Geist in jedem Einzelnen und dann auch in der Gesamtgemeinde zur Ehre des Herrn. Und dann wird keiner mehr sagen können, das war Bruder so und so, der da die Sache in Händen hatte, sondern alle werden ausrufen, das hat der Herr getan. Sein Name sei hochgelobt und hochgepriesen. Und deshalb hat Gott uns auch so abhängig von ihm gemacht. Unser Herr sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es bedarf der Verbindung mit ihm, dem Weinstock, dessen Leben dann in alle Reben hineinfließt. Ich lese aus Micha 2, Vers 13 noch einmal. An ihrer Spitze zieht dann der Durchbrecher dahin. Das ist seine Aufgabe. Er geht uns voran. Aber dann steht ja noch mehr. Sie brechen durch. Der Durchbrecher macht das, was wir nicht tun können. Aber dann müssen wir begreifen, dass der Durchbruch von Gott aus geschehen ist. Und dann müssen auch wir durchbrechen. Nicht nur zuschauen, sondern das, was Gott uns bereitet hat, erkennen. Deshalb steht geschrieben, sie brechen durch, ziehen durch das Tor hinaus. Ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr selber an ihrer Spitze. Ich glaube, das möchten wir alle erleben. Und ich bin der Überzeugung, wie wir es oft gesagt haben, dass es ja Gottes Werk und Gottes Sache ist. Wir stehen ja nicht im eigenen Namen hier, nicht mit eigenem Programm, sondern dürfen aufrichtig und wahrheitsgemäß sagen, dass Gott uns in diese Zeit hineingestellt hat. Und wir dürfen noch mehr sagen, dass Gott uns in dieser Zeit mitten in sein Heilsgeschehen hineingestellt hat. Wir können gar nicht anders. Und wir glauben, dass auch er uns vorausgeht, um das Unwegsame zu ebnen, um zu durchbrechen, wo wir nicht durchbrechen könnten, um beiseite zu tun und aufzuräumen, was uns zu schwer wäre. Denn seht, wir haben uns als Gemeinde noch nicht in den Stand erhoben, in den Gott uns eigentlich hineinbringen möchte. Wir leben bis zur Stunde noch unter unserem Vorrecht. Haben wir das begriffen? Gott hat uns mehr verheißen. Mehr müsste geschehen, wenn die volle Wiedererstattung das Gebot der Stunde ist, dann doch nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Und wir merken es alle, dass dieser Durchbruch einfach noch nicht so ist, wie wir ihn gerne sehen möchten. Möge es doch von heute an unser Gebetsanliegen sein, dass wir dem Herrn sagen könnten, gehe du uns voraus. Wir haben deinen Ruf gehört. Wir glauben das, was du gesagt hast, von ganzem Herzen. Aber sieh unsere Schwachheit an. Sei du unsere Kraft. Geh du uns als der Durchbrecher voran. Geh uns voran. Und dann müssen wir bereit sein, wie hier geschrieben steht, sie brechen durch. Wir schließen uns dem Sieger von Golgatha an, um selber zu einer Siegesschar zu werden, denn er hat überwunden und auch wir sollen überwinden.
Amen.
Und wir glauben, dass wir in diese Zeit hineinrücken, in welcher Gott sich verherrlichen wird, indem er Dinge tun wird, die wir gar nicht erahnen können. Auch dafür gibt es eine Verheißung im Worte Gottes, dass er Dinge, die wir nie gewusst haben, dass er sie tun wird. Zum Beispiel in Jeremia 33 steht, Jeremia 33, Vers 2, so spricht der Herr, der alles ausführt, der Herr, der es ersinnt, um es auch zu verwirklichen. Herr ist sein Name. Hier steht zum größten Teil der Ewige, beziehungsweise Jahwe. Dann in Vers 3, rufe mich an, so will ich dich erhören und dir große und unglaubliche Dinge kundtun, von denen du bisher nichts gewusst hast. Wenn Gott sich anschickt, etwas Besonderes auf Erden zu tun, sei es damals die Herausführung Israels aus Ägypten gewesen oder zu anderen Zeiten, dann lässt Gott das Übernatürliche auf dieser Erde unter seinem Volke geschehen, um seine Gegenwart zu beweisen und sein Wort als wahr zu bestätigen an denen, die ihm geglaubt und ihm gefolgt sind. Immer hat Gott sein Wort an denen bestätigt, die seine Verheißungen für die bestimmte Zeit aufgenommen und von ganzem Herzen geglaubt haben. Wenn wir nun wissen, dass er mit uns und in uns sein will, und wir glauben, dass er Wohnung in uns genommen hat. Es steht ja geschrieben, auf dass Christus durch den Glauben Wohnung in unseren Herzen nehme. Es steht geschrieben, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Dieses Wort aus dem Korintherbrief möchte ich lesen, damit wir alle begreifen, was der Herr mit der Gemeinde vorhat. 2. Korinther, 6. Kapitel. Hier lesen wir einfach die letzten Verse. 2. Korinther 6, vielleicht von Vers 16. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Es gibt ein Lied, das wir auch oft singen, noch heute wandelt er auf unseren Straßen. Noch heute redet, noch heute wirkt er. Hier steht geschrieben, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Nicht nur wohnen, auch wandeln. Ja, wie soll er hier wohnen? Wie soll er hier wandeln? Er nimmt Wohnung in all seinen Söhnen und Töchtern und durch uns will er seine Gegenwart hier auf Erden kundtun. Unsere Berufung ist eine hohe und heilige Berufung, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und was wir jetzt leben, das leben wir nicht mehr für uns, sondern im Glauben des Sohnes Gottes und stellen ihm unser Leben zur Verfügung. Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und der nächste Vers gibt Aufschluss, an welche Gruppe dieses Wort gerichtet worden ist. Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen, und ich will euch Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und direkt danach stehen die Worte im ersten Vers im 7. Kapitel, da wir nun solche Verheißungen haben, geliebt. Also, da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heiligung bei uns schaffen in der Furcht Gottes. Beides ist notwendig, das eine sowohl auch wie das andere. Gott will Tempel aus uns machen, Menschen, in denen er wohnen und wandeln, durch die er seinen göttlichen Heilsratschluss hier auf dieser Erde verwirklichen kann. So wie unser Herr Jesus Christus auf seinen Leib bezogen sagen konnte, brecht diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. So hat er durch die Erlösung am Kreuz auf Golgatha sich einen Leib geschaffen. Denn so steht es im Alten Testament im Psalmwort geschrieben und im Hebräerbrief. Deinen Willen zu tun bin ich gekommen. Und einen Leib hast du mir bereitet. Es war Gott in Christus. Und heute ist es Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn er Wohnung in uns genommen hat, dann wollen wir es doch einmal im Glauben erfassen und dann auch praktizieren, dass nicht wir auf uns selbst gestellt vor ganz hohen Aufgaben stehen, sondern dass Christus in uns die Kraft Gottes ist, die alles, was zu tun ist, auch aus Gnaden in uns und durch uns verwirklichen kann. Paulus schreibt es ja, dass die Kraft sich nicht als von uns stammend erweise, sondern die Kraft Gottes ist, die sich offenbart. Also, Gott über uns, Gott mit uns, aber auch Gott in uns. Und da gibt es diese herrliche Stelle im 1. Johannesbrief, 1. Johannesbrief, 4. Kapitel, 4. Vers. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid ja aus Gott, Kindlein, und habt sie, also alles, was falsch ist, überwunden, weil der, welcher in euch ist, stärker ist als der in der Welt. Auch das müssen wir im Glauben als wahr annehmen. Nicht, dass wir uns auf uns selber gestellt wo wer weiß, welchen Schwierigkeiten sehen und so betrachten, sondern einfach im Glauben still sagen, Herr, für mich ist die Sache zu schwierig, ich vermag es nicht, aber du in mir hast es schon vollbracht, du hast es schon getan, bitte wirke es jetzt aus Gnaden und lass mich dir folgen. Wie wir es ja im Micha gelesen haben, an ihrer Spitze zieht der Durchbrecher voran. Sie brechen durch. Sie folgen ihm. Sie gehen nicht ihm voran. Er geht ihnen voran. Aber sie folgen ihm in diesem göttlichen Durchbruch. Und das Gleiche müssen auch wir tun. Es gibt ein Wort, was die 144.000 zu dem Zeitpunkt betrifft in Offenbarung 14. Da heißt es, und sie folgen dem Lamme, wohin es auch immer geht. Er, der Durchbrecher, an ihrer Spitze. Aber sie brechen dann auch durch. Und sie folgen ihm, der ihnen den Weg durch alle Schwierigkeiten hindurch gebahnt hat. Dasselbe muss mit uns geschehen. Er ist der Durchbrecher aller Bande. Er ist es, der uns den Sieg aus Gnaden geschenkt hat. Wir wollen nicht zuschauen, sondern ihm folgen. Ich freue mich über diesen Text. An ihrer Spitze. Kein Prophet, kein Lehrer, keine Persönlichkeit, sondern Gott persönlich. An ihrer Spitze zieht dann der Durchbrecher voran. Sie brechen durch, ziehen durch das Tor und gehen hinaus, sind in der Freiheit. Der Durchbruch ist geschehen. Der Herr hat ihn bewirkt. Wir bleiben nicht stehen. Wir folgen ihm. Wir brechen mit ihm durch und merken, dass wir plötzlich auf freiem Raum sind. Alles hat Gott getan und wir dürfen uns darin erfreuen und Anteil daran haben. Es gibt ein Wort, ich meine, es steht in 2. Samuel im 5. Kapitel, wo uns von einem Durchbruch berichtet wird, der in den Tagen, ich meine in den Tagen Davids geschah. 2. Samuel, 5. Kapitel, und zwar der 20. Vers. Da zog David nach Baal-Perazim, und als er sie dort geschlagen hatte, rief er aus, der Herr hat meine Feinde vor mir her durchbrochen. Amen. Es gibt eine Stelle, die ist auch sehr markant, da hat David Lob für sich geerntet. Ihr kennt alle die Geschichte, als er dem Goliath entgegentrat und die Schleuder nahm, den Feind traf. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Und dann hat man in Israel gesungen, Saul schlug 1000 und David 10.000. Da war er der gefeierte Mann. Aber hier ist es anders. Hier bekam Gott die Ehre.
Amen.
Nicht ein Mann wurde besungen, dem Gott den Feind in die Hand gegeben hatte. Hier wird Gott von vornherein die Ehre gegeben.
Amen.
Und ich meine, so gehört es sich.
Ja.
Denn David mit einer Steinschleuder ist es ja nicht so, als wenn wir ein Gewehr nehmen mit einem Fernzielrohr, um dann genau zu treffen. Und wie ich es oft genug gesagt habe, ganz gleich, in welche Richtung David den Stein losgelassen hätte, Gott hätte die Richtung bestimmt. Und schon wäre es passiert gewesen, ohne jegliche Anstrengung. Also, hier ist es der Herr, der den Durchbruch geschenkt hat. David war sich dessen bewusst. Hier ist eine Übermacht. Hier ist mit meiner Macht überhaupt nichts getan. Ich lese noch einmal Vers 20. Da zog David nach Baal Perazim, und als er sie dort geschlagen hatte, rief er aus: Der Herr hat meine Feinde vor mir her durchgebrochen, wie das Wasser einen Damm durchbricht.
Amen.
Ja, und wie das geschieht, wissen wir ja alle. Wenn Wasser einen Damm durchbricht, dann gibt es keinen Aufenthalt mehr. Dann strömt es mit aller Macht und reißt alles mit sich. Also, hier hat Gott mit Macht durchbrochen, wie Wasser einen Damm durchbrechen, und David gab ihm die Ehre dafür. Wenn ein Durchbruch kommt und der Durchbrecher vor uns einhergeht, dann werden wir uns alle hüten, einem Menschen auch nur den geringsten Dank oder die Ehre zu geben, sondern Gott allein, der es bewirkt hat. Es gibt ein ähnliches Wort, das auf Baal Perazim, wie wir es hier in Vers 20 gelesen haben, Bezug nimmt, haben wir auch schon des Öfteren gelesen, im Propheten Jesaja, im 28. Kapitel. Wir lesen diese Bibelstellen, um uns neu Mut zu machen, dass nicht wir vor Aufgaben gestellt worden sind, die Gott allein wahrzunehmen vermag. Wir haben unsere Aufgaben. Wenn es um die Verkündigung geht und vieles andere mehr, dann ist sie uns aufgetragen worden. Aber es gibt Dinge, die Gott allein zu tun vermag und auch allein tun wird. Jesaja 28, Vers 20 und 21. Denn zu kurz ist das Bett, um sich darin auszustrecken, und die Decke zu knapp, um sich darin einzuhüllen. Denn wie am Berge Perazim, das haben wir eben gelesen, denn wie am Berge Perazim wird der Herr sich erheben. Und wenn er sich erhebt, werden auch wir uns erheben. Schaut, im Alten Testament war es so. Gott selber ist ja mit der Wolken- und Feuersäule dem Volke Israel vorausgezogen. Wenn er sich in der Feuersäule erhob, dann erhob sich das ganze Volk. Wenn er sich in der Wolken- oder Feuersäule neigte und stehen blieb, dann blieb das ganze Volk stehen. Hier wird uns gesagt, denn wie am Berge Perazim wird der Herr sich erheben, und wie im Tal bei Gibeon wird er vor Zorn beben, um sein Werk zu vollführen. Und dann geht's noch weiter. Ein befremdliches Werk, um seine Arbeit zu verrichten. Eine ungewöhnliche Arbeit. Das ist Gottes heiliges Wort. Diese Verheißung hier trifft auf unsere Tage zu, denn hier wird nicht vom Anfang gesprochen, nicht von dem Beginn seines Werkes, sondern von der Vollführung, von der Vollendung seines Werkes. Auch das müssen wir beachten. Ich lese Vers 21 noch einmal. Denn wie am Berge Perazim wird der Herr sich erheben. Ich möchte es hervorheben, nicht ein Mensch. Gott sendet seine Knechte und Propheten, aber den Abschluss seines Werkes, den wird er selber tun. Sagt mir, wer wäre imstande? Hat nicht Mose, der große Prophet Gottes, gesagt, wenn du nicht mit uns ziehst, wenn du uns nicht vorausgehst, dann ziehen wir gar nicht erst aus. Und dann hat er gesagt, gut, dann werde ich vor euch einhergehen. Propheten haben ihre Berechtigung, ihre Aufgaben zu erfüllen. Aber was Gott sich zu tun vorbehalten hat, das wird er selber tun. Lesen wir weiter. wird der Herr sich erheben, wie im Tal bei Gibeon wird er vor Zorn beten. Es kommt ja der Tag des Zornes, steht er vor dem Zorn des Lammes in der Offenbarung, aber Gott wird um sein Werk eifern. Zur Zeit der Vollendung werden alle Kompromisse ein Ende genommen haben. Ich gebe es ehrlich zu, wir haben gestern in der Unterhaltung mit Brüdern unterschiedliche Auffassung, einfach die Augen und die Ohren ab und zu zugemacht, um keinen Streit zu haben. Aber hernach merkt man doch, dass es einfach nicht funktioniert. Der Geist Gottes mahnt und straft. Wir sind nicht dazu da, um Kompromisse einzugehen. Wir sind dazu da, um für die Wahrheit zu kämpfen, wo immer es Not tut. Nicht gegen Menschen, aber doch für die Wahrheit. Nun, hier haben wir und lesen auch weiter, er wird vor Zorn beben, um sein Werk zu vollführen, ein befremdliches Werk, und um seine Arbeit zu verrichten, also nicht meine Arbeit, sondern seine. Und deshalb singen wir auch, bald ist sein Werk getan oder das Werk. In jedem Fall, wenn wir an einem Werk stehen und Anteil daran haben, dann doch am Werke Gottes. Amen. Und wer die Bibelstelle von dem Erntefeld liest, da steht, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es ist nicht unser Feld, es ist nicht unser Weizen. Es steht ja geschrieben, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt's allein. Wenn es aber in die Erde fällt und gestorben ist, dann bringt es viele Frucht. Und so wird am Ende der Gnadenzeit, wie in der Offenbarung geschrieben steht, und die Ernte war reif. Da steht im Grundtext das Wort vollreif, überreif. Die Ernte wird reif sein und der Herr selber wird in seine Ernte seine Arbeiter senden. Es ist sein Werk, sein Weinberg, seine Ernte, seine Gemeinde, nicht unsere, seine Gemeinde. Alles ist sein. Er hat am Kreuz auf Golgatha den Preis dafür bezahlt. Auch wir gehören nicht mehr uns selber, sondern dem, der uns erkauft hat. Wir sind Gottes kostbares Eigentum aus Gnaden geworden. Und von heute an wird unser inniges Gebet sein: O Herr, geh du uns als der Durchbrecher voran und wir schließen uns dir an. Wir folgen dir. Wir brechen mit dir durch. Wir gehen mit dir durch das Tor hinaus auf freien Raum. Wir teilen deinen Sieg mit dir. Denn dazu sind wir von Gott aus bestimmt worden. Wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi, unseres Herrn. Wirklich ein bevorrechtigtes und bevorzugtes Volk in diesen Tagen. Wie oft haben wir das hervorgehoben? Nicht wir haben uns in diesen Stand hineingebracht. Wir sind von Gott durch Vorherbestimmung und Auserwählung aus Gnaden jetzt in diesen letzten Tagen in diesen göttlichen Stand hineinversetzt worden. Der Herr als Bräutigam muss doch am Ende eine Braut haben. Gestern sagten uns die Brüder, die Hochzeit sei bereits vorhanden und gehe vor sich. Und natürlich haben wir den Kopf geschüttelt, aber vielmehr haben wir auch nicht getan. Wir meinten, Frieden halten zu müssen. Ich bedauere es sehr. Aber ich wollte nicht derjenige sein, der da einen Streit vom Zaun ruft. Nein, die Heilige Schrift sagt sehr deutlich in Matthäus 25, die bereit waren, gingen mit dem Bräutigam ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Heute sind alle Türen noch offen und die Hochzeit soll sein, ohne dass der Bräutigam gekommen ist. Auf eine solche Hochzeit, die hier auf Erden mit vielem Klamauk, mit Streitigkeit, mit allem möglich, das soll Hochzeit sein. Darauf verzichten wir. Wenn die Hochzeit des Lammes kommt, dann geht Offenbarung 19 in Erfüllung. Freut euch, ihr Himmel, und jubelt, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Es heißt nicht, freut euch unter viel Trübsalen da auf Erden mal eine Stunde lang und macht eine schöne Atmosphäre. Nein, freut euch, ihr Himmel, und ihr, die ihr darin wohnet. Soll ich es euch vorlesen? Damit alle wissen, dass es auch so geschrieben steht. Offenbarung, Kapitel 19. Ich werde es nicht ganz lesen. Die Zeit läuft ja sehr schnell. Offenbarung 19, Vers 19. Dann hörte ich ein Getön. Das klang wie der laute Jubel einer großen Schar, die im Himmel riefen. Im Himmel, nicht auf Erden. Nicht hier ein bisschen stöhnen und dann diese Stöhnen übertönen mit ein wenig gemachter Atmosphäre, sondern frei von allem Leid. Die irdische Hütte abgelegt, verwandelt und in der Herrlichkeit. Und dann steht es hier in Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet oder gerüstet. Und dann wird alles weitere beschrieben. Danach steht dann in Vers 10 geschrieben, vielleicht Vers 9. Dann sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Wir glauben, so wie die Schrift gesagt hat. Und wer Offenbarung 14 genau liest, der wird darin finden, dass der Gesang im Himmel so laut ist, dass er bis auf die Erde herabklingt. Und die 144.000 lernen das Lied und hören den Gesang aus dem Himmel auf dem Berge Zion. Ich lese es euch vor. Offenbarung 14, Vers 2. Und ich hörte einen Schall aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines starken Donners. Zugleich aber klang der Schall, den ich hörte, wie der von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Sie sangen ein neues Lied vor dem Throne und vor den vier Lebewesen und den 24 Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde erkauft sind.
Amen.
Also, dann wird das Harfen spielen. Dann wird das neue Lied gesungen. Dann wird Jubel und Freude sein. Im Himmel, Amen, Bruder Hus sagt, im Himmel. Gott sei Dank, dass es so sein wird. Stell dir vor, hier sind wir einige Stunden beisammen. Dann ist das so eine schöne Sonntagsatmosphäre. Und dann begegnen wir dem Alltag mit all seinen Mühsalen, mit all seinen Schwierigkeiten. Die Freude ist doch hier noch nicht völlig. Immer wieder kommen Beschwernisse und Betrübnisse auf. Nein. Wenn der Herr wiederkommt, dann wird erfüllt werden, was er sagte. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und dann komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Das ist die Verheißung, die der Herr uns gegeben hat. Hier in Kapitel 14 wurde gesagt von den Harfenspielern. Wir können es in Kapitel 15 nochmal nachlesen, Es geschieht am kristallenen Meer, nicht am Bodensee, nicht bei euch am Vierwaldstätter See oder sonst am Milchstädter See. Nein, am kristallenen Meer. Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein kristallenes Meer, das mit Feuer durchmengt war. Und ich sah die, welche den Sieg über das Tier und sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, am kristallenen Meer stehen, mit Harfen Gottes in der Hand. Sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, mit den Worten: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker.
Amen.
So werden uns in der Heiligen Schrift die verschiedenen Zusammenhänge und die damit verbundenen Ereignisse aufs Allerdeutlichste gezeigt. Ich glaube, es war Bruder Matthias, der gesagt hat: Wir sind herausgekommen aus dem Babylon, nicht um neue Verwirrung zu stiften, um neu zu deuten. Wir sind herausgekommen, um alle Deutungen, die Verwirrung gestiftet haben, hinter uns zurückzulassen. Wir folgen dem Lamme nach, wohin es auch geht.
Amen.
Er, der Durchbrecher, ihm folgen wir und kommen auf weiten Raum. Aber dieser Raum hat die göttlichen Grenzen gesetzt bekommen. Wir gehen über das Wort, über das geschriebene Wort nicht hinaus, sondern bleiben in den Schranken des Wortes. Weshalb? Weil wir ein Teil des Wortes Gottes geworden sind. Wir sind aus diesem Samen, aus Gnaden geboren worden. Fassen wir zusammen, worum es jetzt geht. Das Volk, das versammelt wird, wird nicht zu einem Menschen hin versammelt. Versammle mir mein Volk. Immer war es der Eingang zum Offenbarungszelt, wohin das Volk Gottes versammelt worden ist. Und der Herr sagte, dass selbst, wo ich meinen Namen offenbaren, kundtun und hinlegen werde, dort werde ich mich euch offenbaren. Da werde ich mit euch reden. Und das trifft wahrlich nur dazu, wo er seinen Namen offenbaren konnte, wo er sich selbst offenbaren konnte, wo er sein Wort offenbaren konnte, wo er seine Geheimnisse offenbaren kann. Das ist der Unterschied. Gott hat uns auf heiligen Boden gestellt, auf heiligen Offenbarungsboden, und der Herr, der sein Volk zusammenruft, geht vor uns her. Seht, Johannes als der Vorläufer des Herrn hat dann den Tag erlebt, dass er auf Jesus hingewiesen hat. Und es steht geschrieben, von dem Tage an folgten die Jünger des Johannes dem Herrn Jesus. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur von Botschafter und Botschaft sprechen, sondern begreifen, wozu Botschaft und Botschafter gesandt wurden, nämlich um uns auf Jesus Christus, den Herrn und Erlöser und Haupt der Gemeinde, hinzuweisen, uns mit ihm in Verbindung zu bringen durch Wort und Geist. Und das geschieht jetzt mit der bluterkauften Schar. Wir glauben von ganzem Herzen an die Erlösung durch das vergossene Blut am Kreuzesstamm auf Golgatha, an die Vergebung unserer Schuld und Sünde. Wir glauben daran, dass Gott uns wiedergeboren hat durch den lebendigen und ewig bleibenden Samen des Wortes Gottes, durch eine Zeugung durch den Heiligen Geist. Das Wort und der Geist und das Blut wirken zusammen in den Gläubigen. Wir werden vor dem Herrn versammelt, um ihm zu folgen. Und wir wissen, wie wir gelesen haben, er wird sich erheben, er wird durchbrechen, wie er damals durchbrochen hat. Er wird vorangehen, wie er vorangegangen ist. Er weiß doch, welch ein Gemächte wir sind. Feiglinge sind wir, Versager sind wir und noch vieles andere mehr. Aber er ist der Herr. Er ist der König aller Könige. Er hat noch keine Schlacht verloren und wird auch keine verlieren. Er bleibt der Sieger von Golgatha. Da gibt es den herrlichen Ausspruch, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Und wir stehen auf der Seite des Siegers von Golgatha. Er schafft den Durchbruch und wir warten ja nur darauf. Wir warten ja nur darauf, um ihm dann zu folgen durch das Tor hinaus und uns an dem zu erfreuen, was er aus Gnaden geschenkt hat. Möge auch das Wort aus Micha 2 uns zu Herzen gehen, dass wir ja nicht zu denen zählen, die im Stillen sagen, lass doch das Prophetische predigen. Predig uns die Dinge, die wir schon immer gehört haben. Nein, eine solche Gesinnung und Redeweise werde nicht unter uns gefunden. Im Gegenteil, dass wir immer mehr danach Verlangen tragen, das wahre und reine Wort Gottes zu hören. Das Volk Gottes hat ein Recht darauf, in diesen Tagen das reine Wort, wie es aus seinem Munde hervorgegangen ist, zu hören. Und sein Wort ist keine unbedeutende Botschaft, wie wir gestern Abend gehört haben, sondern ein bedeutungsvolles Wort für unsere Tage und für uns als Volk Gottes. Amen. Für andere mag es keine Bedeutung haben, weil sie sich der göttlichen Bestimmung nicht unterordnet haben. Für uns hat es eine große Bedeutung, Gott sei Dank dafür. Amen. Und wir möchten eben aus diesem Grunde, aus Gnaden, Anteil daran haben. Das, was Gott an Israel tat, hatte für alle anderen doch gar keine Bedeutung. Aber für das Volk Israel eine urgewaltige Bedeutung. Dasselbe trifft auf das Volk Gottes in diesen Tagen zu. Natürlich, sagen die anderen, die laufen dort einem Menschen nach. Wem laufen sie nach? Die meisten laufen dem Papst nach, die anderen den Bischöfen. Und alle laufen ja irgendjemandem nach, das merken sie nur nicht. Die sehen nur unseren Splitter, aber den eigenen Balken, den sehen sie nicht. Gott sei Dank, wir sind keinem Menschen nachgelaufen. Der Herr hat uns gerufen. Er ist, der gesagt hat, ihr mein Volk, sondert euch ab, kommet heraus, rühret nichts Unreines an. Diesem, seinem Ruf, haben wir Folge geleistet. Und deshalb sind wir gewiss, dass wir zu denen gehören werden, mit denen Gott in diesem prophetischen Zeitabschnitt der Heilsgeschichte selbst Heilsgeschichte machen wird, indem er uns Anteil an dem haben lässt, was er in diesen Tagen zur Vollendung bringt. Wie im Einleitungswort gelesen, so wie am Anfang alles auf die biblisch-prophetische Grundlage gestellt wurde, so geschieht es jetzt am Ende. Und daraus erkennen wir, dass es nur von Gott sein kann. Denn der Erste ist auch der Letzte. Alpha ist auch Omega. Er, der begonnen hat, wird auch vollenden. Möge es ihm gelingen, mit uns sein Werk aus Gnaden zu vollenden. Ihm gebührt die Ehre und der Lobpreis in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Vielleicht singen wir den Vers. So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Lasst uns die Häupter neigen. Ich möchte fragen, ob einige hier sind, die das Verlangen haben, an dem Wirken Gottes teilzuhaben, die sich angesprochen wissen und es auch spüren und ihr Leben dem Herrn weihen möchten, wie wir oft gesagt haben, nur da, wo er begonnen hat, kann er fortsetzen und vollenden. Wir müssen den Zeitpunkt des Anfangs in uns wissen und erleben, um das Fortsetzen und die Vollendung erleben zu können. Wenn der Herr zu uns gesprochen hat, sollten wir ihm folgen, unsere Herzen nicht verhärten, sondern zu ihm kommen. Er ruft noch heute, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Bei ihm finden wir das, was wir sonst nicht finden. Die Botschaft Gottes, des geoffenbarten Wortes, ist eine bedeutungsvolle für unsere Tage. Wohl all denen, die Gnade vor Gott finden und hören, was der Geist den Gemeinden sagt, aufnehmen, um Anteil an dem zu haben, was Gott gemäß seinem Worte tut. Während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen, alle Herzen geöffnet und wir im stillen Gebet vor Gott verharren, schämt euch nicht, die Hand zu erheben, wenn wir euch in dieses Gebet mit einbeziehen sollen. Wer wird kurz die Hand heben? Dankeschön, danke, 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 danke. Gott segne euch, Gott segne euch, Gott segne uns gemeinsam. Lasst uns beten. Herr unser Gott, der du mit uns auf einfache, aber eindringliche Weise geredet hast, wir stehen hier in dem Bewusstsein, dass du gegenwärtig bist und vor deinem Angesicht alles offenbar ist. Du nicht nur die Worte kennst, sondern Gedanken der Herzen prüfst, denn du durchforschest sogar die Nieren. Geliebter Herr, du kennst unsere Wege, da wo sie krumm waren, mach sie gerade. Wo sie falsch waren, mach sie richtig. Gehe du vor uns her. Sei du der Durchbrecher. Wir wollen dir folgen. Wir haben deinen Ruf vernommen, sind zu dir gekommen, o Herr. Geh du uns voran. Sei du mit uns bis ans Ende. Sei du in uns die lebendig machende Kraft Gottes, geliebter Herr. Wir danken dir von Herzen. Wie klar ist dein Wort. Wie verständlich hast du es uns gemacht. Durch Offenbarung und Belehrung des Heiligen Geistes. Herr, wir danken dir dafür, dass dein Geist unser Lehrer geworden ist, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Geliebter Herr, nun bitten wir für diejenigen, die ihre Hände erhoben hatten und viele andere. Du kennst unsere Nöte. Wir alle benötigen dich, o Herr. Wir brauchen dich, Herr. Erbarme dich unser. Schaffe göttliches Leben in uns, o Herr. Und nimm dich unser an. Gib uns voran, verbinde uns mit dir und miteinander. O Herr, wir danken dir für das, was du schon getan hast.